wie würdest du die Reaktion des Westens im Allgemeinen auf diese Invasion erstmal beschreiben? Und ja, was geht hier eigentlich gerade ab?
Ja, ich würde sagen, es gab Reaktionen auf unterschiedlichen Ebenen. Als erstes mal eine riesige Welle der moralischen Empörung über diesen Krieg von den verantwortlichen Repräsentanten westlicher Länder, den Medienschaffenden, aber auch eines nie dagewesenen Teils der Bevölkerung, eine riesige Einheit und Verbrüderung in dieser moralischen Empörung. Zweitens natürlich diplomatische Reaktionen und drittens dann die richtig handfesten, die militärischen, wirtschaftlichen, flüchtlingspolitischen Reaktionen. Ich würde am liebsten als erstes mal auf diesen ersten Punkt, also diese riesige Welle der Empörung eingehen, die ja, glaube ich, allen bekannt ist und allen auch bekannt ist, an welchen Stichworten die sich festmacht. Also ich habe es mir nur noch mal kurz notiert, ihr kennt es wahrscheinlich auch. Erstens, dieser Krieg, dieser Einmarsch Russlands in die Ukraine wird gebrandmarkt als Bruch des Völkerrechts, der absolut indiskutabel ist. Zweitens wird darauf hingewiesen, es handelt sich um einen Krieg in Europa und auch das sei absolut inakzeptabel. Insbesondere, dass man gewaltsam neue Grenzen in Europa zieht. Drittens, es handelt sich überhaupt um einen Bruch der europäischen Nachkriegsordnung. Und schon mal vorweg, also die Weiterungen heißen, hier wird Gewalt als Mittel der Politik eingesetzt. Unmöglich. Blick auf die zivilen Opfer. Und dafür braucht man eigentlich nur noch Bilder der Zerstörung. Und allen ist klar, das ist unmöglich. Russland ist zu verurteilen. Ja, vielleicht letzter Punkt, darin mündet es, glaube ich, auch diese große parlamentarische und außerparlamentarische, die größtmögliche Koalition in Deutschland und im Westen. Dieser Krieg ist durch nichts zu rechtfertigen. Das sind jetzt mal, würde ich sagen, die zentralen Aussagen, die wahrscheinlich auch alle hier in diesem Forum kennen, vielleicht auch viele teilen und zu denen ich dann mal ganz kurz Stellung nehmen möchte. Also Bruch des Völkerrechts ist es ganz gewiss. Im Übrigen aber auch, und das kam ja auch schon in den wenigen kritischen Foren und Stellungnahmen, genauso wie im Übrigen der Kosovo-Krieg der NATO 1999, der Einmarsch in den Irak oder auch, um was ganz Aktuelles zu nehmen, die Bombardements, die jetzt zeitgleich sich die Türkei im Nordirak und im Nordsyrien leistet, inklusive Besetzung von ganzen Provinzen wie Afrin oder Idlib. Im zweiten Vorwurf, Krieg in Europa, ja, ist ja eigentlich schon alles mit dem Hinweis auf Kosovo- und Jugoslawienkriege gesagt. Also im Prinzip, man muss einen kompletten Geschichtsverlust haben, wenn man behauptet, das sei jetzt der erste Krieg in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Es seien zum ersten Mal neue Grenzen gezogen worden. Die NATO hat in Form des Kosovo und der Zerschlagung Jugoslawiens überhaupt ganz neue Grenzen gezogen in Europa. Zum Bruch der europäischen Nachkriegsordnung. Also die Nachkriegsordnung ist, wenn man sie so nimmt, die Nachkriegsordnung von 1945 ist gleich vielfach von westlichen Staaten gebrochen worden, nicht nur im Jugoslawienkrieg. Eigentlich die ganze Kette der Kriege, die seit 1990 stattgefunden haben, lassen sich darin einordnen. Insbesondere natürlich die NATO-Osterweiterung. Im Übrigen auch als Wortbruch zu den 2+4-Verhandlungen und Ähnlichem. Die Wiedervereinigung ist natürlich auch eine Veränderung der Nachkriegsordnung, in dem natürlich die DDR an die Bundesrepublik angeschlossen wurde. Jugoslawien habe ich schon erwähnt. Dass Gewalt kein Mittel der Politik sein darf, ist eigentlich nur absurd, weil die Politik, schon die zivile Politik, die Rechtsprechung von Staaten, ihre Durchsetzung im Innern, die Verbindlichkeit ihrer Ordnung auf ihrem Gewaltmonopol beruht und weil sie dieses Gewaltmonopol nach außen immer dann einsetzen, wenn andere Mittel der Erpressung nicht möglich sind. Und wer zumindest kritisch die letzten 32 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion verfolgt hat, war das eine laufende Kette von Kriegseinsätzen der NATO. Im Übrigen aktuelle Auskunft der Bundeswehr heißt, sie hat es in 10 sogenannten Einsätzen auf 3 Kontinenten unterwegs. Was soll das eigentlich anderes sein als Gewalt als Mittel der Politik? Und natürlich produziert jeder dieser Einsätze auch zivile Opfer. Ich fasse das jetzt mal so zusammen. Auf den ersten Blick muss man also sagen, diese Empörung, diese offiziellen Empörungsbegründungen sind ein Totalverlust an Realitäts- und Geschichtsbewusstsein. Ein Totalverlust, und in der Hinsicht gleichen diese Reden, die Politiker, Medienschaffende und auch viele Bürgerinnen und auch kritische Menschen jetzt am laufenden Band wiederholen, wirklich schon einer gewissen Gehirnwäsche, als ob das nicht dauernd, auch gegenwärtig, alles der Fall sei. Auf den zweiten Blick ziehe ich daraus aber eine andere Schlussfolgerung, nämlich gar nicht, dass die Politik, die Medienschaffenden geschichtsvergessen sind, sondern dass es hier sich halt um einen Krieg anderer Art handelt, nämlich eben gerade keinen Krieg, den die NATO, den die westlichen Staaten, die USA, ihre Verbündeten unter Blick führen. Sondern das ist jetzt ein Krieg, den Russland führt. Und das ist der eigentlich zentrale Skandal. Deswegen die moralisch ja maßlose Empörung. Eigentlich heißt das eben, das Recht zur Kriegsführung überall auf dem Globus ist das Recht westlicher Staaten. Wenn man also soweit die Empörung analysiert, kann man durchaus sogar was über den realen Gehalt von Weltordnung entnehmen, nämlich den Anspruch der westlichen Staaten auf sowas wie ein Weltgewaltmonopol. Sie sind nicht Teil einer konkurrierenden Staatenwelt, die materielle Interessen, Handelskonflikte, das Interesse grenzüberschreitender Akkumulation hat. Sie sind in ihrer Sicht nicht also einfach materielle Konkurrenten, sondern sie beanspruchen für sich als NATO die Richter, im Wort des Weltpolizisten USA schon häufig formuliert, die Richter über den Gewalthaushalt der Welt zu sein, also die Interessen anderer Staaten zu beurteilen, zu reglementieren und damit eine Weltordnung zu schützen und aufrechtzuerhalten, die eindeutig und ausschließlich zu ihrem ökonomischen Nutzen ausgerichtet ist. Und dieses Weltgewaltmonopol wird durch Russland nun verletzt. Die Ausführungen von Reinhard, die ich total zutreffend finde, würde ich deswegen so charakterisieren. Russland versucht in Form eines Krieges gegen die Ukraine seine militärische Einkreisung und seine zunehmende Entmachtung, die in 3 Wellen der NATO-Osterweiterung stattgefunden hat und die ja auch schon vor diesem Krieg durch eine endlose Palette von wirtschaftlichen Sanktionen erfolgt ist. Russland versucht, im Ukraine-Krieg sowas wie eine Flucht nach vorn, einen Ausbruch aus seiner militärischen Umkreisung, und zwar mit dem Ziel, da meine ich auch, sollte man den Präsidenten dieser kriegsführenden Nation ernst nehmen, der Neutralisierung und Entwaffnung der Ukraine, die eindeutige Westbindung und die Ranführung von der NATO an die unmittelbar russische Grenze, an dieser Südflanke Russlands, will sich dieser Staat nicht bieten lassen. Insofern stoßen hier aufeinander der unbedingte Anspruch auf ungestörte Weltherrschaft und der Versuch Russlands, seine weitere Entmachtung zu unterbinden. Soweit mal vielleicht erst zur Kriegskonstellation. So viel mal Abteilung moralische Empörung. Dann würde ich Reaktionen des Westens zweitens sagen, Diplomatie. Und diese Diplomatie ist ja völlig identisch mit Punkt 1, nämlich diese moralische Empörung, die sagt, Russland hat keine Gründe. Wer überhaupt versucht, Gründe zu benennen, also ihre Kriegsinteressen zu benennen, der macht sich verdächtig, Partei zu nehmen für die falsche Seite und ist deswegen befassungsunwürdig, hat Mitverantwortung für die Brutalitäten, die da laufen. Und in dieser Form, wie jetzt also nicht nur Bevölkerung oder berufsmäßige Moralisten in den Medien, sondern die Außenpolitik der Bundesrepublik, der USA, sich so dazu stellt, Putin als Wahnsinnigen charakterisiert, geben sie kund, dass sie das ja von Reinhard vorhin charakterisierte Interesse Russlands, eine militärisch neutrale Ukraine, nicht zur Kenntnis nehmen wollen, darauf keinen Millimeter einzugehen gedenken und deswegen also sagen, Russland hat sich entweder mit unserem Standpunkt abzufinden oder es gibt Krieg. An dieser Stelle also härter noch formuliert, der Westen, insbesondere also die USA, wollen diesen Krieg und haben Russland sozusagen vor diese Frage gestellt. Entweder ihr lasst euch bedingungslos bieten, was wir jetzt als neue Eskalationsstufe machen, oder ihr fangt einen Krieg an und auf den werden wir reagieren. Fazit also bei dieser diplomatischen Ebene: Der Westen, der politische Westen, insbesondere die USA, wollten und wollen diesen Krieg. Und jetzt Reaktionen auf den Krieg im Sinne von Maßnahmen, die ergriffen wurden. Sie sind ja auch eigentlich weitgehend bekannt. Also erstmal die ökonomischen Maßnahmen, die erwähnte Sanktionspalette, insbesondere das Ausschluss Russlands möglichst aus dem Zahlungs- und Handlungsverkehr der Welt und der westlichen Staaten, mit SWIFT formuliert als das Zünden der ökonomischen Bombe. Und wenn man mal zwei Formulierungen deutscher bzw. Europapolitiker dazu zieht, es geht, Zitat Baerbock, darum, Russland wirtschaftlich zu ruinieren und von der Leyen seine industrielle Basis zu zerstören. Also auf dieser ökonomischen Ebene schon nichts Geringeres als die ja, ökonomischen Mittel, die Lebensgrundlage dieses Staatswesens und seiner Gesellschaft kaputt zu machen. Ich glaube, die Aufzählung der vielen flankierenden Maßnahmen ist jetzt nicht angemessen und unterstelle ich mal, dass sie da sind. Und auf einer zweiten Ebene, diplomatisch, militärisch, heißt die Aussage von der Weltmacht, aus Washington, von Biden: US-Militär wird nicht direkt auf ukrainischem Boden in diesen Krieg eingreifen. Das würde den Dritten Weltkrieg bedeuten. Und das wäre ein Atomkrieg, der wahrscheinlich mit globaler Vernichtung endet. Das möchte man möglichst, zumindest zur Zeit, nicht. Aber alles darunter irgendwie schon. Und alles darunter heißt, dass die westlichen Staaten sich entschlossen haben, an die Ukraine Waffen zu liefern, in erheblichem Umfang, vor allen Dingen Panzerabwehrwaffen, Panzerfäuste und Stinger-Raketen, die die Lufthoheit Russlands über der Ukraine unschädlich machen sollen, ohne dass die NATO unmittelbar selbst dort in den Krieg eintritt. Und die, auch das wurde schon öffentlich gesagt, für Russland diesen Ukraine-Krieg zu Putins Afghanistan oder Putins Vietnam macht. Also ein zerstörerischer Krieg, an dem sich die russischen Kräfte abnutzen, kombiniert mit den wirtschaftlichen Sanktionen eigentlich darauf zielt, dass dieser Staat im Innern daran möglichst zerbricht oder es zu einem Zerwürfnis kommt zwischen der politischen Führung, also Putin in westlicher Medienformulierung, und seiner Bevölkerung oder vielleicht auch seiner Oligarchen. Ich weise mal nur auf den letzten Punkt hin. Wenn jetzt geredet wird, dieser Krieg muss unbedingt aufhören von westlichen Politikern, wäre das ja unmittelbar und einfach möglich, indem man der russischen Forderung sie erstens zur Kenntnis nimmt, sie als Kriegsgrund ernst nimmt. Eine militärisch neutrale Ukraine wird gewünscht und das zweitens garantiert. Und ich halte nochmal hier fest, weil es mir die erste ganz wichtige Aussage erscheint: Dieser Standpunkt ist unverhandelbar für die westlichen Staaten. Und stattdessen sagt man, man versucht jetzt die Ukrainerinnen und Ukrainer durch Förderung aller Art in einen Guerillakrieg gegen Russland zu verstricken. Die Ukraine wird damit zum Kriegsschauplatz. Der Staat und diese Gesellschaft werden daran Stück für Stück zerstört und ihrem lebendes Inventar eben auch. Und dabei geht es, das wird daran ja schon offensichtlich deutlich, nicht um die Interessen des lebenden Inventars. Was hätte sich für die eigentlich geändert, wenn sie unter russischer Besatzung arbeiten gehen, Steuern zahlen, ihr Sparkassenguthaben haben, rein gar nichts. Sondern es geht eigentlich darum, diese Ukrainerinnen und Ukrainer real zu machen, bei dem westlichen Vormarsch oder bei dem westlichen Interesse der Eindämmung und möglichst Schwächung, wenn nicht Zerlegung des verbleibenden oder verbliebenen Restrusslands. Und dafür werden diese humanitären Katastrophen, auf die die Presse jetzt so mitfühlend schaut, ja überhaupt erst produziert. Inklusive Flüchtlinge, aber darauf kann man vielleicht später noch zu sprechen kommen.
Ja, in der Tat. Also ich meine, ein Punkt, der wirklich wichtig ist, den du jetzt gerade gebracht hast, die Idee, dass dieser Konflikt auf irgendeine Art und Weise hätte verhindert werden können. Also diese letzte Eskalation der Invasion verhindert werden können. Allein diese Idee, wenn man die auf den Tisch packt heutzutage und versuchen möchte zu diskutieren, hätte der Westen da was anders machen können? Oder kann er vielleicht jetzt gerade immer noch was anders machen? Und könnte er jetzt zum Beispiel anbieten, dass es diese Sicherheitszugeständnisse gibt? Dieser Idee wird so viel Animosität und Hass sofortige Kurzschlussreaktion eigentlich gegenübergebracht, sodass das gar nicht mehr zu diskutieren ist. Und da stimme ich dir 100% zu, Arian. Dieses Thema, also es geht ja nicht mal nur darum, dass das ein Politiker nicht sagen darf. Also es sind ja tatsächlich, also das merkt man auch hier im Chat im Übrigen, das merkt man auch in Social Media und bei allen Leuten, die das gegenwärtig diskutieren. Sobald du auch nur andeuten lässt, dass du versuchst, eine materialistische Analyse herzustellen, warum sich Dinge so entwickelt haben, wie sie sich gegenwärtig entwickelt haben, giltst du sofort als, das Wort wird heute nicht mehr benutzt, als der Putin-Versteher. Und diese Art von Polarisierung, wenn ihr diese Polarisierung benutzt, Leute, dann seid ihr Teil in diesem Konflikt. Dann steht ihr nicht außerhalb des Konflikts und versucht ihn zu lösen, sondern ihr steht auf einer Seite. Punkt.
Ich würde mal Folgendes, fällt mir für die Gemeinsamkeit auf. Flüchtlinge sind die Folge von Kriegen. Die Zunahme weltweit in den letzten 30 Jahren, eine kontinuierliche Steigerung, ist ein Ausdruck der Weltordnungskriege, die geführt wurden nach 1990. Und nochmal so eine kleine geopolitische Bemerkung an der Stelle. Also die Behauptung, dass wenn erstmal der Kommunismus weg ist, das Reich des Bösen, würde endlich Frieden eintreten auf der Welt. Das wäre überhaupt der einzige Grund für Militär. Der hat sich allein so faktisch blamiert. Ganz im Gegenteil haben erstmal die westlichen Staaten, das, was ich vorhin genannt habe, unter George Bush Senior eine neue Weltordnung ausgerufen, in der sie ihr Gewaltmonopol beanspruchen und mit dem ersten Golfkrieg gegen Saddam Hussein dann auch praktisch rufen und in der Folge immer weitere Kriege mit immer mehr Flüchtenden. Diese Flüchtenden, das ist die Gemeinsamkeit, sind also Folge der Weltordnungskriege und die Ukraine ist auch in diese Weltordnungskriege dahingehend einzuordnen, dass Russland auf seine weitere Einkreisung jetzt mit einem Krieg reagiert hat. Und jetzt der Riesenunterschied, den hast du, finde ich, schon richtig dargestellt. Diesmal sind es aber die Flüchtenden vor einem Krieg des Feindes. Und denen wird tatsächlich auf der politischen Ebene anders begegnet als von der eigenen Kriegsführung. Wenn man es polemisch zusammenfassen wollte, müsste man sagen, man darf niemals das Kriegsopfer der Weltmacht und ihrer Verbündeten werden. Das gilt jetzt für die Ukrainer eben nicht. Sie sind erstmal unmittelbar Opfer der Militäraktionen Russlands. Und mit ihnen verfährt, Reinhard hat das vorhin schon gesagt, wenn man es vergleicht mit dem Umgang Polens an der belarussischen Grenze, wo man die Menschen kaltblütig im Wald hat verhungern und erfrieren lassen, wo man die Flüchtenden als Angriff auf Polen genommen hat und gleich auch den Notstand, ich weiß nicht, vielleicht was sogar der Kriegszustand ausgerufen hat, werden sie jetzt herzlich willkommen. Ein krasser Unterschied zu den Menschen aus der arabischen und muslimischen Welt, den Opfern dieser Weltordnung, die aus Afrika vor Hunger und Armut fliehen. Und ja, er macht eigentlich deutlich, was leider auch immer schon der Fall ist, nämlich Flüchtende sind selber Mittel der Politik. Und mit der Aufnahme von Flüchtenden jetzt versucht man diesen Krieg, ich betone es nochmal, den der Westen will, so lange wie möglich am Leben zu halten und stimmt deswegen auch einer Selektion, die wollte ich noch um ein Kriterium ergänzen zu, nämlich, dass die Männer, die vor dem Krieg fliehen wollen, nicht außer Landes dürfen. sondern von den ukrainischen Behörden zwangsrekrutiert werden. Das westliche Bild von lauter begeisterten Freiwilligen, die es natürlich gibt, stimmt natürlich nicht. Im Gegenteil werden viele Menschen, die einfach Angst haben um ihr Leben, viele Männer, in dem Fall mal geschlechtsspezifisch, einfach gezwungen, diesen Krieg jetzt zu führen. Alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren werden zwangsweise an die Front geschickt und dort verheizt für den Konflikt. Und zurück nochmal zu dieser Unterscheidung. Politisch ist es also die Regierung, das sind jetzt nützlich, jedenfalls Flüchtlinge, die durch den Einsatz der Gewalt des Feindes zustande kommen, insofern unseren Respekt genießen. Und sie werden deswegen auch migrationspolitisch anders behandelt. Heute ging gerade durch die Entscheidung der Bundesrepublik, dass für sie nicht das Asylbewerberland gelten soll, sondern dass sie auf ein Jahr zunächst mal befristet Sozialhilfe bekommen. Das ist materiell wesentlich eine Besserung im Vergleich zu den Asylbewerberleistungsansprüchen. Und dass sie zweitens, auch das gilt normalerweise im Asylrecht nicht, eine Arbeitserlaubnis bekommen. Auch erstmal für ein Jahr befristet. Kann man sich gleich noch die Vertriebenen aus der Ukraine ökonomisch nützlich machen, indem man sie einbaut in den Niedriglohnsektor der Bundesrepublik. Also das ist die politische Unterscheidung und ihr Kalkül. Und die wurde gleichzeitig flankiert auch von Offiziellen mit folgenden Begründungen. Die hießen, die Ukrainerinnen und Ukrainer, das sind Europäer wie wir. Ich glaube, ein britischer Repräsentant hat sogar noch gesagt, die haben blonde Haare und blaue Augen, wie wir. Und das richtet sich ja an die eigene Bevölkerung, die von ihren Offiziellen gelernt hat, in Europa und Deutschland ist kein Platz für Flüchtlinge. Polen hat ganz deutlich gemacht, jetzt in der belarussischen Kontroverse, wir haben überhaupt keinen Platz, Polen ist voll. Jetzt erklärt das offizielle Polen, es kann täglich 50.000 Flüchtende aufnehmen. Dieser Standpunktwechsel soll von der Bevölkerung nachvollzogen und geteilt werden. Und da greift man in der Tat auf einen brutalen Rassismus zurück, der sagt, das sind doch Europäer, sind doch gute Menschen, Christen. Und selbst die rassische Eigenschaft wird jetzt in Form von blond und blauäugig angewendet, um ja, die Bevölkerung zur Sympathie und Anerkennung für diesen krassen Standpunktwechsel zu gewinnen. Und das ist vielen Flüchtenden aufgefallen, die in der Bundesrepublik leben oder versucht haben, in sie zu fliehen, und vielen aus der Flüchtlingsbewegung. Und man kann es in dem Sinn ja nur so deutlich sagen. Die Lehre daraus heißt, man darf nie, nie und nimmer Opfer westlicher Kriege werden. Das sollen sich die Flüchtenden und der Welt mal merken. Das ist an der Stelle, glaube ich, die ganz harte Botschaft, die mit Humanismus wirklich nicht zu verwechseln ist.
Vielleicht, bevor wir zu den Schlussfolgerungen kommen, noch ein, zwei Worte zu der gegenwärtigen Aufrüstung und der Stimmung, die wir hier in Deutschland bezüglich der Militarisierung und auch des Nationalismus hier in Deutschland so mitbekommen. Also es ist ja tatsächlich auch ja so ein Proxy-Nationalismus irgendwie am Gange. Also so fühlt sich zumindest für mich an. Jeder zweite Twitter-Account hat irgendwie die Ukraine-Flagge bei sich mit drin. Ich habe letztens eine Werbung von Edeka gesehen. Freiheit ist auch ein Lebensmittel, war der Slogan. Natürlich in der Farbe Edeka-Farbe oder Ukraine-Flagge. Was passiert hier eigentlich gerade? Fallen wir tatsächlich zurück in, also es wirkt ein bisschen so, als ob wir zurückfallen in so alte Zeiten der nationalen Rivalitäten, patriotischen Besinnung auf das eigene, die wir eigentlich ja durch Globalisierung, Neoliberalismus, das Social Media, Hollywood, Netflix und so weiter eigentlich aufgelöst dachten. Oder offenbart sich hier nur das, was eigentlich ständig am Werk war, und ist es eigentlich jetzt nur besonders offensichtlich?
Ja, ich wollte erst noch was zur Aufrüstung sagen, also, weil ein Punkt ist mir vielleicht noch zu wenig beleuchtet, nämlich mal die ganz besondere Stellung und Rolle Deutschlands in dieser Sache. Also einerseits stimmt für Deutschland all das, was schon gesagt wurde, insbesondere, ich nehme nochmal das Wort, was vorhin gefallen ist, Putin-Versteher, das gibt es schon lange, wenn ja, das ein Schimpfwort wird für all diejenigen, die überhaupt charakterisieren, was die Ziele, Interessen Russlands sind. Und dann heißt das, wenn das auf der offiziellen Politikebene ankommt oder so behandelt wird, dann heißt das, es gibt kein Verständnis für Russlands Interessen. Und das hat sich auch im Inland jeder zu eigen zu machen, dem verständnislos zu begegnen. Und das bringt zum Ausdruck, Russland hat entweder sich unseren Maßstäben unterzuordnen oder Und jetzt ist das vielleicht schon das Wesentliche, woran man nochmal erinnern muss. Russland greift auf das zurück, was es als Machtmittel durchaus auch eine Atommacht, eine, ich glaube, die zweitgrößte Atomwaffe der Welt, ziemlich auf der Ebene der USA. Man sagt, soweit ist der Konflikt schon am diplomatischen Begriff von Putin verstehe als Vorwurf. Verständnislosigkeit, es geht nicht um Interessen. Wir sehen nur unsere moralischen Ansprüche und das ist der Wille eigentlich, Russland muss sich beugen oder Krieg führen, das hat es jetzt getan. Und ich wollte nochmal auf die Antwort, eure Reaktion Deutschlands eingehen. Deutschland hat unmittelbar am Sonntag ja eine Sondersitzung des Bundestages mit einer Rede des Bundeskanzlers gebracht, die auch gleich entschieden wurde. Und die enthält erstens Waffenlieferungen an die Ukraine. Im Übrigen wird ja auch direkt eingestanden, ein Bruch mit der Leitlinie, die es bisher gegeben hat, dass keine Waffen in Kriegsgebiete geliefert werden sollen. Jetzt werden sie ganz offensiv geliefert. Es hat angekündigt, eine Modernisierung seiner Armee mit den Stichworten atomare Teilhabe durch neue Kampfflugzeuge für die Bundeswehr, Militärkooperation mit Frankreich bei der Entwicklung neuer Waffensysteme und so weiter. Und das ist jetzt meines Erachtens wirklich so erwähnenswert, ein Sondervermögen Bundeswehr in einem Federstrich durch das Parlament gebracht und verabschiedet mit 100 Milliarden zusätzlich in diesem Haushaltsjahr für die Bundeswehr. Mal kurz zum Vergleich, ich habe mir das mal hier rausgeschrieben, also der bisherige Wehretat der Bundesrepublik lag für dieses Jahr ungefähr bei 52 Milliarden, 100 Milliarden ergänzt. Der russische Militärhaushalt liegt für dieses Jahr bei 62 Milliarden, Großbritannien 60 Milliarden, Frankreich 52 Milliarden. Was die Bundesrepublik mit diesen 100 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr beschlossen hat, ist nicht mehr und nicht weniger, als was Sie auch gleich selbst dazu gesagt haben, nämlich Sie wollen die führende Militärmacht in Europa werden. Nur mal auch zur Erinnerung um den Stellenwert, die so eine Bedeutung eins oder Aussage eins, ungefähr das war es, was Weltkrieg II ausgemacht hat. Und nicht weniger hat die Bundesrepublik an dieser Stelle vor. Es geht, und das wurde so formuliert, wir stehen vor einer Zeitenwende, wir sind in einer neuen Welt aufgewacht. So waren die Formulierungen von Kanzler Scholz. Er hat gesagt, das ist alles Putin schuld. Das, so mächtig ist Putin allerdings auch nicht, sondern das war schon der Beschluss der Bundesrepublik, nämlich prinzipiell aus der Not, kann man vielleicht sagen, eines Krieges gegen Russland, den Deutschland eigentlich nicht so wollte wie die USA, den sie versucht haben zu vermeiden, aber sich gleichzeitig eingereiht haben in der Front. Alles ist unverhandelbar, was wir jetzt praktizieren. Aus dieser Not heraus in eine Offensive zu gehen. Und die Offensive, diese Zeitenwende hat den Inhalt, Deutschland verabschiedet sich ganz prinzipiell von seinen bisherigen Formen von, ich nenne es jetzt mal zivilen Imperialismus, deutsch-amerikanische Freundschaft, militärisch eher eine Mittelmacht, ökonomisch an dem Schutzschirm der US-Weltmacht seine ökonomischen Interessen entfaltet, die Amerikaner und die Franzosen immer wieder diplomatisch ausspielt und sich so als Führungsmacht in Europa durchsetzt. Von diesem alten Standpunkt verabschiedet sich die Bundesrepublik und erklärt jetzt prinzipiell, dass sie die Militärmacht sein will, die zu ihren globalen ökonomischen Interessen passt und mit diesem neuen Militärhaushalt mal an dem gemessen die Absicht hat, neben den USA und China haushaltsmäßig formuliert, zur drittgrößten Armee aufzusteigen. Darin ist es eine Zeitenwende, die, wenn sie nicht in diesem Krieg schon den Übergang hat zum potenziellen Weltkrieg, jedenfalls markiert, dass Deutschland in Zukunft nicht mehr unter dem Schutzschirm und im Geleit der USA seine imperialen Interessen verfolgen will, sondern selbstständig gegen alle anderen Mächte. Und ja, härter kann ich es jetzt nicht sagen auf analytischer Ebene, als das ist eine Kriegsankündigung, die sich gewaschen hat und die ja auch flankiert wird mit Debatten über die Wiedereinführung der Wehrpflicht und einer ganz neuen Volksmoral, die heißt, wir werden alle viele Opfer bringen müssen.
Bodo Ramelow of all people hat heute die Wehrpflicht eingefordert bei einer Ansprache.
Ja, vielleicht noch. Also es gibt auch eine, die geistige Mobilmachung heißt, jetzt gibt es keine, um in den alten Worten früherer Staatsführer zu sagen, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne keine Stände mehr. Jetzt gibt es nur noch Deutsche, die aufgerufen sind, dem von mir anfangs erwähnten Moralismus, sich als Weltrichter aufzuspielen. Und das ist jetzt aber anders als das 24-7-Moralisieren dieser Gesellschaft, das an irgendwie übel aufstößt. Nicht einfach eine moralische Seite, sondern es ist die moralische Flankierung eines jetzt offen imperialen Anspruchs der Bundesrepublik. Das ist erstmal von Deutschland nicht gewollt gewesen. Das Sonderverhältnis war für immerhin den Ostausschuss der deutschen Wirtschaft erklärtermaßen unglaublich nützlich. Man hatte mit dem Sonderverhältnis in Russland einen zuverlässigen Zulieferer von Rohstoffen. Und mit den von Russland so eingenommenen Devisen konnte der deutsche Maschinenbau und die Luxuswirtschaft und so weiter tolle Dinge absetzen. Das alles war nicht von Deutschland aus gewünscht, dass man das jetzt unterbricht, sondern das war schon der Wille der USA, die in der Forcierung dieses Konflikts nicht nur die Eindämmung Russlands, sondern auch eine gewisse ökonomische und politische Ausmischung Deutschlands und des deutschen Europas beabsichtigt haben. Gerade mit dem neuen Europa, also Polen, Rumänien und so weiter, den baltischen Staaten. Aber, das finde ich wichtig, Ton, dieses Ziel, was jetzt von den Amis auch aufgegangen ist, also alle anderen Strategien, man erinnert nochmal an den Schröder, der jetzt täglich, Schröder-Bashing gehört jetzt zur nationalen Volksübung, da versucht hat, andere Kalküle einzubringen. Das hat man ihnen kaputt gemacht. Aber Deutschland hat das ja jetzt gerade gewendet, finde ich, muss man schon mal sagen. Nämlich nicht als die Unterordnung, sich jetzt einzureihen als zweites Glied in diese Kriegsführung, sondern mit diesem, ich denke schon, also es ist eine historisch einmalige Form von Aufrüstung des Rüstungshaushalts und er zielt ja auch auf die nächsten Jahre. Ist das ein Vorstoß gleichzeitig nach vorne, nämlich auszunutzen, dass das ganze westliche Bündnis jetzt sagt, jetzt ist Front gegen die Ukraine angesagt und Deutschland sagt, das nehmen wir zum Anlass, um unsere Militärdoktrin um 180 Grad zu ändern, nämlich von der Macht, die unter den USA an deren Seite mit möglichst geringem Militärhaushalt den möglichst großen ökonomischen Nutzen und politische Sonderbeziehung rauswirtschaftet zu einer Nation, die sich dazu bekennt, ab jetzt souverän militärisch ihre eigenen Interessen zu verfolgen.
Ich würde jetzt gerne zu den letzten beiden Fragen kommen, die ich auch jeweils an euch beide stellen würde. Die erste vielleicht direkt erstmal an Reinhard und dann an Arian. Ich glaube, die zwei Fragen, die den meisten Leuten gerade irgendwie auf dem Herzen liegen. Die erste, vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich, ist, was können wir, vielleicht auch du als Historiker, Reinhard, du hast dich lange Zeit beschäftigt mit diesem Konflikt, was können wir aus der gegenwärtigen Eskalation in der Ukraine, dem Krieg in der Ukraine lernen? Was sind so die wichtigsten Takeaways, vor allem für uns, die wir uns vielleicht als Linke verstehen und die wir uns als Antiimperialisten verstehen und eben diese Art von Kriegen auch nicht wollen, beziehungsweise hoffen, dass wir eigentlich eine Welt erzeugen können, in der es diese Kriege nicht mehr gibt oder nicht mehr nötig sind?
Ja. Das ist eine wirklich sehr, sehr schwierige Frage, weil es liegt natürlich nahe, es zu vergleichen mit der Situation im Aufgalopp zum Ersten. Aber der Unterschied, was eben 1914 Leute wie Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg auf eine organisierte und zumindest formal unter dem Banner der Kriegsgegnerschaft marschierende Arbeiterbewegung rekurrieren konnten, das war aufgrund derer sie dann eben den Mut gefunden haben, dem zu widerstehen, weil sie glaubten, es sei nur eine zeitweilige Verirrung gewesen, eine Täuschung, eine tragische Täuschung, wie wir im Nachhinein wissen. Während wir es heute ja mit der Situation haben, dass die Arbeiterbewegung nicht mehr existiert und dass zum Beispiel die Friedensbewegung gerade auf eine wirklich geradezu Orwell-hafte Art und Weise umgepolt wird zu einer gigantischen Pro-Bewegung. Ja, als ich das gehört habe, dass der diesjährige Rosenmontagszug in Köln unter ukrainischen Fahnen stattgefunden hat, habe ich gedacht, in welchem Film bin ich hier eigentlich? Ne? Also das sind im Moment ideologische Umräumarbeiten von einem geradezu atemberaubenden Tempo, die aber natürlich auch nur so atemberaubend schnell vor sich gehen können, weil eben die Parole für Frieden zu sein auch selber schon eine schlechte gewesen ist, eine, die eben von wenigen Fällen, von wenig inhaltlichem Verständnis dessen, worum es in den Fragen von Krieg und Frieden tatsächlich geht, unter den beteiligten Staaten angekränkelt war, sondern sich immer darauf kapriziert hat, doch bitte dieses Äußerste, den Krieg zu vermeiden. Und genau diese Schwäche der Friedensbewegung zeigt sich jetzt daran, dass in dem Moment, wo das Land, das ohnehin vom Land als Gegner ausgeguckt und markiert ist, auch noch zum Mittel des Krieges greift, wird diese Friedensbewegung zu einer gigantischen Pro-Bewegung. Und das ist, und ich sehe da im Moment eigentlich eine andere positive Chance, als halt einfach in kleinen Kreisen einfach weiter seine Argumente zu verbreiten und zu hoffen, dass irgendwelche Entwicklungen eintreten, die dann vielleicht diesen Argumenten auch wieder mal größere Resonanz verleihen.
Ari, was sagst du? Was sind die Key Takeaways aus der gegenwärtigen Situation? Und für alle friedliebigen Leute, ich meine, du hast es ja in dem Vortrag letzte Woche auch so gut formuliert, wir sind ja eigentlich alle hier und selbst wenn wir uns streiten, sind wir eigentlich alle schon mal d'accord, dass wir gerne in einer Welt leben würden, in der es diese Art von Konflikt halt nicht mehr gibt. Was lernen wir aus dieser Krise?
Ja, gut. Was man auch schon hätte an den vorigen Kriegen alle lernen können, nämlich diese Weltordnung beruht auf Gewalt, beruht auf konkurrierenden Nationen, die erstmal friedlich versuchen, die Staatsraison im Innern, nämlich die Vermehrung von Reichtum, die Vermehrung von Kapital durch die Benutzung von ausländischen Märkten als Absatzmärkte, ausländischen Nationen als Rohstofflieferanten, als Arbeitskräftelieferanten, für den Kapitalexport, fürs Kreditgeschäft zu nutzen, auszunutzen und dabei wechselseitig sich den Nutzen aus dem Weltgeschäft, das sie alle beanspruchen, weil ihre eigenen Wirtschaftsräume ihnen viel zu klein erscheinen, streitig machen. Und dieser ökonomische Streit, diese Ausschließlichkeit bei der Benutzung der Welt für die Vermehrung kapitalistischen Reichtums ist der ja ökonomische oder politökonomische Grund, warum die Staaten es auch für nötig erachten, ihre Interessen militärisch abzusichern. Man kann lernen, das Militär, was jetzt zum Einsatz kommt, wurde ja schon längst vorbereitet. Die Waffen wurden produziert, die Armeen aufgestellt. Der Krieg wird im Frieden vorbereitet. Wenn man sagt, Takeaway für Linke, merkt es euch. Dieser Frieden, nämlich eben dieser konkurrierender kapitalistischer Nationen um die Mehrung ihres Reichtums, bei denen sie sich bestreiten, zurzeit als die großen Wirtschaftsblöcke, Nordamerika, EU, China, ist der Grund für die politisch-militärische Unversöhnlichkeit. Zweitens, diese Weltordnung, zu der gehören Kriege dazu. Es gibt keinen Frieden unter diesen Verhältnissen. Und nochmal vielleicht anschließend, was Rainer zur Friedensbewegung gesagt hat. Eine Friedensbewegung, die sagt, es möge doch eigentlich alles bleiben, so wie es ist, nur bitte keine Waffen, ist eine unrealistische, unsachliche, zum Idealismus verdammte Friedensbewegung. Das trifft die alte. Die neue, der könnte man eher sagen, sie ist realistisch. Sie sagt nämlich, Frieden schaffen mit noch mehr Waffen. Das ist wirklich wahr, weil Frieden dann eigentlich heißt, Durchsetzung der eigenen Seite gegen den Feind. Und dritte Schlussfolgerung und für mich erstmal Fazit heißt, wer das nicht will, der darf nicht erst anfangen, sich aufzuregen, wenn, das ist jetzt aktuell offenbar die Weltlage, die eine Macht, Russland, droht, wenn der Westen weiterhin ja seine Forderung nach einer neutralen Ukraine unterläuft, dann kommt auch sein Nuklearpotenzial zum Einsatz. Der Westen probiert es ja gerade, wie weit man es unterlaufen kann. Und so richtig gewiss ist sich keiner, ob es eine kontrollierbare Eskalationsspirale ist oder ob Russland nicht irgendwann auch zu dem Schritt greift, zu sagen, wenn die jetzt nicht aufhören, ja, in Form dieses indirekten Krieges, der Waffenlieferungen unserer Armee an der Ukraine zu zerreiben, dann greifen wir eben zu dem letzten Mittel, was wir haben. Wer kann denn das ausschließen? Also die letzte Schlussfolgerung heißt, wer an der Stelle erschrocken ist, ist leider eigentlich zu spät erschrocken. Es gilt tatsächlich, wenn unter diesen Verhältnissen kein Frieden möglich ist, dann sollte man mit diesen Verhältnissen auch als kleines Individuum, das nichts zu melden hat in der Politik, das von den geheimen diplomatischen Verhandlungen auch nicht mal Kenntnis nimmt, sondern stattdessen ein Feindbild nur angeboten bekommt, sollte man selbst eine Stellung einnehmen, die heißt, dann mache ich auch mit diesen Verhältnissen keinen Frieden. Und zwar nicht wegen höherer Werte, sondern vielleicht ganz ausschließlich und einfach einmal aus eigenem Interesse, weil man es vielleicht überleben möchte.
Und dann zur letzten Frage, die ich jetzt zuerst an Ari stelle und dann auch nochmal an Reinhard. Und du hast da jetzt auch schon gut vorbereitet, Ari. Eine der häufigsten Fragen ist dann ja immer, ja, okay, das mag ja alles so stimmen, wie du das sagst, und die Analyse, der stimme ich ja sogar auch zu. Aber was tun? Was können wir vor dem Angesicht der gegenwärtigen Situation tun, um den Menschen, die unter dem Krieg leiden, offensichtlich zu helfen? Ich würde ja wirklich davon ausgehen, dass bei den allermeisten Menschen, auch wenn die Analyse da nicht stimmt, das doch schon der Beweggrund ist, warum sie auf so eine Demo dann laufen, um dort zu demonstrieren gegen den Krieg. Stop the war, stop Putin, etc. Welche Position macht es dann eigentlich dann noch Sinn einzunehmen und wie sollten wir die konkret durchziehen, diese Position? Hast du da irgendwelche Ideen?
Leider nicht. Es ist ja tatsächlich so, das ist nach Weltkrieg I und Weltkrieg II die Lage 30 Jahre nach der Auflösung der Sowjetunion, wo diese Weltordnung alternativlos gilt, ohne Gegner und ohne Arbeiterbewegung, die das nicht wollte. Und sie ist selber ein Dokument davon, dass sie eine unverträgliche, auf Krieg orientierte ist. Und ja, die Forderung, die an uns gerichtet wird von der Politik, heißt ja Partei, bedingungslos Partei ergreifen, sich richtig das Denken, selbst das Erinnern verbieten lassen. Und das ist, glaube ich, gerade die erste und einzige Ebene des Ungehorsams, die möglich ist. Mal Bezug nehmend auf das Format dieser Sendung, die heißt 99:1. Man muss ja sagen, für die Art, wie wir jetzt reden, ist es genau umgekehrt. 1 gegen 99. Die überwältigende Mehrheit der auch lohnabhängigen und geschädigten Menschen in dieser Gesellschaft ergreift in diesem Sinne Partei für eine Kriegspartei und für die Strategien des Westens. Und da die Gegenstimme zu sein, die erstmal sagt, ich lasse mir erstens das Denken nicht verbieten. Und zweitens, das wäre meine ganz schwache agitatorische Stimme an der Stelle, zu sagen, was soll ich da eigentlich verteidigen? Warum? Meine Anliegen sind das nicht. Mir ist es egal. Ich wüsste nicht, was es auch ukrainischen Mietern, Arbeitnehmern, Arbeitslosen für sie einen Unterschied ausmacht, ob sie von russischen oder ukrainischen Oligarchen beherrscht werden. Ich verweigere mich und ich würde es den anderen Menschen auch empfehlen, sich zu verweigern, diese imperialen Kalküle ihrer Herrschaft sich zu eigen zu machen. Und die Medienhetze in der Form, heldenhafte Ukrainer, die jetzt ihr Land verteidigen, also verheizt werden für diese geopolitischen Ansprüche, die mal zu durchkreuzen und deutlich zu machen, wofür sie verheizt werden. Das ist, glaube ich, das, was man an der Stelle tun kann. Und man kann natürlich wenigstens den eigenen Kopf schlau machen. Und das heißt, versuchen überhaupt mal sowas wie Imperialismustheorie. Die gab es mal vor 100 Jahren. Also die Frage, warum sind auch damals schon die Interessen der kapitalistischen Staaten erstens global und zweitens unversöhnlich. Warum ist das eigentlich so? Sich erstens selbst zu erklären und innerhalb von den Leuten, die diese Brutalität nicht leiden können, zu verbreiten.
Vielen Dank, Ariane. Vielen Dank, Reinhard. Ich glaube, wir haben eine gewagte Mischung aus einem historischen Superabriss und einer Ideologie- und Diskurskritik irgendwie versucht zu stemmen. Und ich glaube, es ist echt gut geworden. Ich finde es auch passend, dass diese Folge nicht auf einem hoffnungsvollen und frohen Ende irgendwie zum Schluss kommt. Denn so ist die Situation nun mal und das gehört auch dazu.
Kurzer Einwurf, wo du gerade beim Endwort bist. Du hast angefangen mit alternative Tagesschau-Ansprache. Das übliche Ende bei den Tagesthemen mit dem Zamperoni lautet immer, bleiben Sie zuversichtlich. In der aktuellen Situation stellen Sie uns vor, der Sache nach, dass diese Konfrontation den Charakter eines Weltkrieges hat. Und es wird verlangt, dass die Menschen einfach vor ihrem Fernseher hängen, sich das Feindbild präsentieren lassen und zuversichtlich bleiben. Da würde ich sagen, das wäre mal ein abschließendes gutes Wort zu sagen, bleiben Sie nicht zuversichtlich. Gehen Sie mal davon aus, dass Ihre politische Herrschaft glatt dazu bereit ist, alle mit ihren kleinen, schönen, privaten Anliegen zu verheizen für ihre höchsten Zwecke der Gewaltanwendung. Kein Grund zur Zufriedenheit und zur Hoffnung.